Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Um 16 Uhr, Radio Free FM auf der 102,6. Hier ist die Plattform heute Nachmittag. Ja, wieder ein schöner Sommertag und wieder, denke ich, eine spannende Sendung, eine Plattform. Heute sprechen wir über Sport. Genau gesagt, es geht um Kunstturnen bzw. Kunstturnen. Und dazu haben wir jemanden im Studio, der das ja eigentlich professionell, muss man schon sagen, macht. Und das ist Janine Berger. Janine, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag.
Ja, danke schön erstmal, dass ich hier sein darf und ich freue mich jetzt demnächst über das Turnen zu reden.
Ja, mein Name ist Michael Trost und ja, wie schon gesagt, Sport ist heute unser Thema. Janine, viele Menschen werden dich wahrscheinlich kennen, du bist doch prominente Sportlerin, zumindest denke ich hier in Ulm eigentlich recht bekannt oder vielleicht darüber hinaus auch schon in Deutschland über deine sportlichen Erfolge. Ich würde vorschlagen, wir machen trotzdem kurze Vorstellrunde, erzählen kürze was zu dir. Ja, also das Wichtigste, seit wann machst du den Sport, wie bist du dazugekommen, was machst du auch sonst nebenbei und, alles so in Kürze, was du denkst, was die Hörer über dich wissen sollten, damit sie auch wissen, wer Janine Berger ist.
Ja, also im Prinzip muss ich sagen, bin ich durch Zufall eigentlich zum Turnen gekommen, da weder mein Vater noch meine Mutter, also ich bin eigentlich nicht aus einer Turnfamilie raus, sozusagen. Also meine Familie ist zwar sehr sportlich, aber ich bin eigentlich mit 4 Jahren zur Faschingsgarde bei uns gegangen und habe gemerkt, dass mir das eigentlich enorm viel Spaß macht. Allerdings wollte ich schon immer irgendwie akrobatische Elemente können, Flick, Flack, Saltos, und das Ganze hat mich eigentlich total fasziniert schon als Kind. Und ich glaube, ich weiß es auch, dass ich ziemlich aktiv war und eigentlich nie das so wirklich getan habe, was man machen sollte. Also ich konnte nie still sitzen und so bin ich dann zum Turnen gekommen in Günzburg. Meine Eltern, die haben geschaut, was gibt's hier in der Nähe, also neben meinem Faschingsverein, und so bin ich eigentlich mehr oder weniger dann in die Schiene sozusagen reingegangen, und dann hatte ich dort ein Probetraining in Günzburg. Das hat mir direkt super gefallen und ich glaube, die Trainer fanden mich auch gar nicht so schlecht, sonst hätten sie mich, glaube ich, nicht genommen. Und ja, also ich hatte dann mit circa 5 Jahren 4-5 Mal die Woche 3 Stunden Training. Hört sich jetzt vielleicht für den Zuhörer enorm viel an. War es natürlich schon auch, aber dadurch, dass es mir wirklich enorm viel Spaß gemacht hat, war es einfach meine Leidenschaft, und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe dann mit circa 6 Jahren meinen ersten Wettkampf geturnt, habe gemerkt, ich habe ihn damals direkt gewonnen, und das hat mich einfach mega stolz gemacht, und ich muss sagen, dann hat sich das, wie gesagt, weiterentwickelt. Ich habe mehr Wettkämpfe geturnt. Die Trainer haben, glaube ich, gemerkt, so Stück für Stück, okay, das Mädchen hat vielleicht doch ein bisschen mehr Talent, als das Ganze nur hobbymäßig zu betreiben. Die Voraussetzungen waren da, also ich war wirklich ein Kind, was wollte, und man sagt, wenn ich was gewollt habe, dann habe ich auch Berge versetzen können. Also das braucht man gerade auch im Leistungssport, dass man wirklich hart arbeitet, und das habe ich schon von klein auf gelernt. Und mit 10 Jahren bin ich dann nach München gegangen, weil einfach die Rahmenbedingungen besser waren. Ich muss dazu sagen, das Problem war, dass das Internat dort erst mit 14 war. Und dann blieb eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass ich täglich halt nach München gependelt bin. Wobei im Nachhinein, also da kommt jetzt vielleicht die Frage, so wie kann man ein 10-jähriges Mädchen alleine nach München pendeln lassen? Also ich wohne in Günzburg, genauer gesagt Bubelsheim. Mein Vater, der ist mit mir dann einen Tag lang mitgefahren oder eine Woche sogar, wobei ich gesagt habe, wo ist das Problem? Also ich setze mich in Zug in Günzburg und steige, wenn München Haltestelle kommt, aus und gehe dann halt zu meiner Trainingsstätte. Also ist für die Eltern, glaube ich, schon enorm schwer, sozusagen, okay, wir lassen das Kind jetzt mal alleine losziehen. Aber man braucht da Unterstützung von den Eltern. Meine Eltern haben mir nie Steine in den Weg gelegt. Also die haben immer gesagt, wenn ich will, dann unterstützen sie mich. Sie sind immer für mich da. Aber es war kein Druck, muss ich sagen. Und das war einfach so. Es haben natürlich schon viele angezweifelt, dass ich das irgendwie alleine wollen würde. Aber ich sag mal, bis zu einem bestimmten Alter kann man das vielleicht wollen, dass die Eltern das wollen. Aber irgendwann kristallisiert sich das dann schon raus, ob das wirklich das Mädchen selber, also ob wirklich ich das wollte. Und das war einfach so. Also ich konnte als Kind schon, ich hatte, glaube ich, die Gabe schon, dass ich als Kind genau wusste, was ich wollte. Und das hat die Sache natürlich oftmals auch schwieriger gestaltet, weil ich ziemlich stur sein konnte. Aber ich glaube, diese Sturheit und Verbissenheit in Anführungszeichen positiv braucht man einfach in dem Bereich.
Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen oder so die Frage. Ich meine, mit der Konsequenz und mit dem Ausdauer, mit der Ausdauer, mit der du trainierst und es da eigentlich in die Weltklasse, ja, in die Spitzenweltspitze geschafft hast, da geht es gar nicht anders. Das heißt, wenn A, jemand gedrängt würde von den Eltern, wird es nicht gehen, und B, wenn man nicht diesen Ehrgeiz und diese Selbstdisziplin irgendwo auch hat, vermute ich, würde man es nie so weit schaffen, sondern irgendwann mal wahrscheinlich dann auch, ja, entweder die Leistung nicht bringen, weil man nicht konsequent trainiert, oder einfach auf aufhören. Also ich denke, das wäre auch so ein Punkt, den ich auf der Liste habe. Voraussetzung überhaupt ist, so weit zu bekommen, so einen im Hochleistungssport zu bestehen, schließlich eine Qualifikation für Olympia zu schaffen, dort auf Platz 4 zu kommen, das bedarf ja schon wirklich einer, ja, ganz disziplinierten und ehrgeizigen irgendwo, so zu sein, eigentlich diese Eigenschaft, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man lernt natürlich schon von klein auf, Disziplin zu entwickeln, Werte wie Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, gerade im Turnen auch, dass es halt nicht immer so läuft, wie man sich's vorstellt. Also man fällt im wahrsten Sinne total viel im Turnen. Man lernt schon von klein auf, sich selbst zu strukturieren, immer wieder aufzustehen, also für was zu arbeiten, sich Ziele zu setzen. Und ich merke auch jetzt, ich merke einfach, dass mir diese Werte, die ich von klein auf gelernt habe, dass mir die jetzt auch im jetzigen Leben einiges bringen. Und natürlich habe ich jetzt mit 6 noch nicht direkt gesagt, 2012 ist mein großes Ziel Olympische Spiele. Das hat sich natürlich nach und nach so ergeben. Ich habe natürlich auch kleinere Ziele mir gesetzt. Und dann bin ich eben ein halbes Jahr später nach Ulm gewechselt an das Anna-Essinger-Gymnasium, weil die Rahmenbedingungen dann doch einfach besser waren. Das habe ich selber erkannt. Also ich habe gesagt zu meinen Eltern, dass ich glaube, dass es mir in München eben nicht, also dass ich nicht weiterkomme und dass ich jetzt woanders hin muss, wenn ich das wirklich erreichen will, weil da war ich ja auch schon 10. Und ich habe vor kurzem einen Zeitungsartikel gefunden, wo ich einfach schon mit 7, 8 gesagt habe, dass das mein großes Ziel ist, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Ich habe die Mädels Turnen sehen, also im Fernsehen, damals bei der WM in Stuttgart war ich auch anwesend als kleines Mädchen und hatte einfach schon immer diesen Traum, einmal selber dort mitzuturnen mit den Großen.
Ja.
Und 2009 bin ich dann auch ins Jugendnationalteam berufen worden. Also es sind immer so kleine Steps, die man dann eigentlich macht. Also man wird jetzt nicht direkt von 0 auf 100 zu den Olympischen Spielen kommen, und habe dann da auch meinen ersten Jugendländerkampf geturnt, also internationale Wettkämpfe. Zuerst gibt man auf nationale Ebene, dann wird man halt gesichtet, je besser man ist, dann geht's auf internationale Ebene. 2010 mit 14 konnte ich dann meine Jugend-Europameisterschaft turnen, belegte dort auch am Sprung den 5. Platz direkt. Ein Jahr später konnte ich zu den Jugend-Olympischen Spielen, also dann konnte man schon ein bisschen, sagen wir mal, olympische Luft schnuppern, und das war dann einfach für mich, dort habe ich auch am Sprung gewonnen. Das war einfach für mich so ein, ja, ich war stolz auf mich, war meine große Leidenschaft, und dann ein Jahr später ging mein Traum in Erfüllung bei den Olympischen Spielen mit 16 Jahren. Das war jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, finde ich das noch krasser, was ich damals eigentlich erreicht habe. Mit 16 Jahren ist man nicht gerade alt, in Anführungszeichen, sondern das ist halt das Alter, wo es überhaupt möglich erst ist zu starten, und dass ich das damals schon direkt erreicht habe, macht mich auf jeden Fall stolz, klar.
Ich glaube, du warst mit einer der jüngsten in der deutschen Mannschaft, wenn ich das richtig mitbekommen.
Genau. Also ich war damals das Küken in Anführungszeichen. Ja. Und das war aber wirklich, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr Gedanken macht man sich. Damals war ich einfach, ja, damals stand die Sportart Turnen im Vordergrund. Ich wollte zeigen, was ich konnte. Alles andere war mir egal. Von daher, natürlich macht man sich innerlich einen Druck, meinen eigenen Druck, weil man arbeitet ja wirklich tagtäglich hart dafür. Also wir trainieren zu den Hochzeiten, habe ich damals bis zu 30 Stunden in der Woche trainiert.
Wow.
Und es ist halt anders wie jetzt zum Beispiel im Fußball, wo man 90 Minuten hat, um ein Spiel zu machen. Und beim Turnen ist es halt gerade am Sprung ein paar Sekunden, wenn überhaupt, und ist man da vielleicht einen Millimeter zu spät dran, öffnet zu früh, dann ist halt die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat, eigentlich verloren. Weil wenn man stürzt, dann war es das. Also dann wird man da auch nicht vorne mitmischen können. Und Sprung, also das Gerät Sprung, war bei mir schon immer mein stärkstes Gerät, sage ich mal. Und ich wusste natürlich, dass ich dort Finalchancen habe. Also die Wahrscheinlichkeit bestand, dass ich ins Finale kommen könnte. Das wusste ich. Aber für mich war es natürlich ein Riesenerfolg, dass ich überhaupt ins deutsche Team gekommen bin. Also da starten 5 Athleten von Deutschland. Und es war eine Riesenehre, dass ich mich da überhaupt qualifiziert habe. Natürlich war im Hinterkopf mein großes Ziel, dass ich eben ins Sprungfinale komme. Und als ich das dann erreicht habe, da ging natürlich ein Traum noch mehr in Erfüllung. Und es war alles so unreal, muss ich sagen. Also man ist dann in die Arena eingelaufen mit 30.000 Menschen. Und im Normalfall sind bei uns 5.000, 6.000 Menschen bei einem Wettkampf. Und da sind 30.000 schon eine andere Hausnummer. Aber man ist, ich muss sagen, wie in Trance. Also man ist in einem Tunnel. Und ich kann das, glaube ich, oder ich konnte es damals auch schon ziemlich gut, mich so zu fokussieren, dass ich einfach alles andere ausgeblendet habe. Da muss man, also das ist, manche Sportler können es, man kann es trainieren. Oder viele sind halt auch einfach Trainingstiere, sage ich mal, die können im Training abliefern, aber im Wettkampf halt nicht.
Das ist die mentale Stärke, die
genau, gerade im Turnen muss man wirklich wettkampfstark sein, wenn man einfach alleine aufs Podium geht. Man hat diese eine Chance, es ist wirklich Perfektionismus, den man da abliefern muss. Ansonsten, da wird ja mit 100 oder 1000stel wird da manchmal eine Entscheidung gefällt, wer jetzt die Medaille holt oder nicht. Und damals bin ich dann eben 4. Platz geworden. Ist natürlich ein bitterer Beigeschmack, weil die Medaille ganz, ganz knapp, also ich glaube, damals waren es 0,01 noch was. Also es war wirklich hauchdünn. Aber im Nachhinein sage ich mir, mit 16 Jahren bei den Olympischen Spielen zu stehen, in einem Finale 4. der Welt zu sein, mit den Athleten zu turnen, die ich früher im Fernsehen angeschaut und, sagen wir mal, meine Idole waren, jetzt als Konkurrenz zu haben, war für mich einmalig. Also das vergesse ich bis heute nicht, den Moment. Und es war wirklich mein schönster Moment. Und für das hat sich die harte Arbeit wirklich mehr als gelohnt.
Ein Punkt, den du gerade genannt hast, der mir auch klar ist, gerade bei der Disziplin, wo du ja auch sagst, das ist eine Sache von Sekunden, ne? Beim Fußball oder bei anderen Sportarten oder beim Laufen, wenn ich den Anfang schlecht mache, habe ich die Chance, nach hinten auszugleichen. Wenn ich jetzt 3000 Meter Hindernis oder was laufe, dann muss ich halt die letzte Runde schneller laufen, wenn ich merke, ich komme ins Hintertreffen oder muss eine Taktik überlegen. In dem Fall bei dir gibt es nur voll los, sprinten, volle Power, richtigen Treffpunkt aufs Brett oder aufs auf den Sprung eben nachher auf die Matte und zur richtigen Zeit öffnen, um nachher zu stehen und nicht auf den Hintern zu plumpsen. Und insofern eine Sekundensache mit wahrscheinlich einer sehr, sehr hohen Konzentration, aber wahrscheinlich auch sehr viel Automatismus, oder? Ich denke, wenn man so eine Übung dann macht, ich habe da einen Olympiasprung ja auch im Fernsehen geschaut oder gestern noch mehr angeschaut, das geht halt so schnell, wahrscheinlich macht man das mehr automatisch, als dass man denkt, von wegen ins Drehen und jetzt muss ich aufkommen in einer Sekunde irgendwie.
Genau, das wollte ich sagen, dass es viel über Automatismus tägliches Training einfach läuft. Also ich weiß gar nicht, wie viel tausendmal wir den Sprung in den Jahren trainiert haben, wie oft man den im Training wirklich auf Wettkampfniveau trainiert hat. Das ist schon, das kann man nicht mitzählen, und ich glaube, diese Sicherheit braucht man auch. Deswegen ist Turnen gerade auch wirklich so trainingsintensiv, weil man alle Muskeln wirklich genau so perfektionieren muss, dass halt der Ablauf im Kopf, im Körper so verankert ist, dass das einfach von alleine passiert. Also ich sag mal, das Schlimmste, was man machen kann, ist während einer Übung nachzudenken. Ja. Weil wenn man anfängt während der Übung, das ist gar nicht so einfach, das auszublenden. Weil wenn man anfängt nachzudenken, dann läuft es meistens schief. Mhm. Aber wenn ich jetzt weiß, ich gehe an das Gerät hin und muss mir im Kopf halten, denk jetzt bloß nicht drüber nach, dann ist es eigentlich schon passiert, man denkt drüber nach. Und das ist einfach die Kunst, wirklich so sich zu fokussieren, in diesen Tunnel zu kommen, sage ich jetzt mal, dass man einfach alles andere ausblendet und wirklich seinen Körper das Vertrauen schenkt, dass es jetzt genau läuft. Und da braucht man auch wirklich Selbstvertrauen. Man muss wissen, okay, wenn man stabiles Training hatte, dann ist es natürlich einfacher, wie wenn man weiß, okay, der Sprung ist nicht ganz so sicher, aber ich wusste, ich kann mein Zeug, ich bin topfit. Und da bin ich einfach rausgegangen und habe mir mit 16 einfach weniger Gedanken gemacht, was ich gerade eigentlich erreicht habe, wo ich jetzt gerade stehe, als, glaube ich, jetzt, wenn ich älter bin. Mhm. Und das war einfach gigantisch. Ich weiß den Moment nach meinem zweiten Sprung, als ich den gestanden bin, wie viel Druck da weggefallen ist. Also es war wie wenn 1000 Ketten von einem wegfallen. Wenn man jetzt einfach weiß, man konnte genau zu diesem Zeitpunkt abliefern, man hat genau das Maximum rausgeholt, für das man immer eigentlich trainiert hat. Und es waren wirklich harte Stunden in der Halle, wo ich auch öfters nachgedacht habe, soll ich nicht einfach alles hinwerfen, weil es halt wirklich doch über die Grenze geht. Also man geht da wirklich täglich ans Limit und pusht sich da immer weiter. Aber das muss ich sagen, nachdem ich wirklich das Gefühl erlebt habe, ist es das alles wert gewesen und es war ein einmaliger Moment. Man war dort im olympischen Dorf, das war für mich total neu, weil ich kannte das ja alles nicht. Man hatte Stars wie Usain Bolt neben sich, Michael Phelps, gerade auch die deutschen Stars in anderen Sportarten. Man verbindet sich, das ist einfach so eine Atmosphäre unter den Sportlern, muss ich sagen, das ist der Wahnsinn. Jeder respektiert einen, man erkennt die Leistung an, weil man ja genau selber weiß, wie viel Arbeit das ist und wie viel Zeit da dahinter steckt. Und ja, das war einfach ein wunderschönes Gefühl, über das ich, glaube ich, heute oder immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich meinen Sprung sehe, wenn ich dort die Bilder sehe und Erinnerungen einfach hochkommen, als ob es gestern gewesen wäre.
Was würdest du denn sagen, ist denn für einen Turner zum einen, was sind die wichtigsten Voraussetzungen? Also gerade was Größe und Gewicht angeht, gibt es ja sicherlich irgendwo ein Optimum. Muss man jetzt eine bestimmte Größe haben oder darf man nicht größer sein als? Gibt es da irgendwo gerade auch, was das angeht, Größe und Gewicht, irgendwo ein Optimum?
Also das spielt natürlich eine Rolle. Wichtig ist, wenn man das wirklich auf so einem Spitzenniveau betreiben möchte, dass man je früher anfängt, desto besser. Weil einfach in jungen Jahren lernt man die Technik, die Grundlagen, die man halt später als Voraussetzung einfach braucht. Von der Größe her muss ich sagen, es gibt kleine Turnerinnen, es gibt große Turnerinnen. Es ist natürlich weder noch von Vorteil, ob man zu klein ist oder zu groß ist. Wichtig ist einfach, dass man Spaß hat, dass man wirklich selber will, also dass der Ehrgeiz da ist, das Durchhaltevermögen, natürlich Talent gehört schon auch dazu, aber wie sagt man so schön, Talent allein reicht halt auch nicht. Das Gewicht spielt natürlich eine Rolle, also wir müssen schauen, dass wir ziemlich muskulös sind, weil wir schnellkräftig sein müssen, gerade ich als Springerin muss ziemlich schnellkräftig sein. Man muss aber auch eine gewisse Beweglichkeit einfach haben und das ist, glaube ich, die Kunst, einfach seinen Körper so zu trainieren, dass er weder zu muskulös ist, zu beweglich, weil das auch wieder nicht gut ist von der Verletzungsanfälligkeit her. Und klar, die Voraussetzung muss schon da sein, dass der Körper auch dafür gemacht ist. Es gibt schon einige Turnerinnen, die wirklich wollen und der Körper das einfach nicht bringen kann, die Höchstleistung. Das ist dann halt leider so. Aber es muss schon einige stimmen, klar. Und dann gehört, finde ich, auch ein gewisses Glück noch dazu, dass man zu dem Zeitpunkt auch wirklich topfit ist, weil wenn der Körper nicht mitspielt, dann ist es einfach unmöglich.
Ja, und vor allem die mentale Stärke, also die muss man auch mitbringen. Von dem Alter, du hast selber sehr jung angefangen, ich glaube fast im Sport oder im Turnen muss man sehr früh anfangen, weil man ja auch schon relativ früh aufhört. Ich glaube, die ältesten Turnerinnen sind, glaube ich, nicht 30 oder die wahrscheinlich 30 ist der Limit, irgendwas Limit schätze ich mal so ungefähr in diesem Sport, oder? Das heißt, ja, man muss sehr früh einsteigen. Oder?
Also man steigt natürlich früh ein, wobei ich glaube, das ist in jedem, wenn man das leistungsmäßig betreiben will, muss man das bei fast jeder Sportart, oder ist es kein Nachteil, je früher, desto besser. Wie lange man den Sport machen kann, es gibt eine Turnerin, die ist jetzt über 40 und turnt noch auf Weltklasse-Niveau, vor der ziehe ich wirklich meinen Hut. Die war damals auch mit mir im deutschen Nationalteam für die Olympischen Spiele. Wahnsinnig, wirklich Respekt dafür, weil ich weiß, wie viel das dem Körper abverlangt, wie hart das ist. Je älter man wird, ich muss sagen, ich bin jetzt 24, hört sich vielleicht nicht alt an, aber für den Sport bin ich jetzt auch schon eigentlich einer der erfahrenen Athleten und nicht mehr die Jüngste, weil man ja mit 16, wie gesagt, schon auf Weltklasse-Niveau ist. Man merkt dann, man muss, sagen wir mal, effizienter trainieren. Die Erfahrung bringt einiges Positives mit. Ich habe jetzt mehr Erfahrung als jemand mit 16. Das heißt, die ganzen Übungsversuche, die Quantität, was man früher hatte, man hat wirklich einen Versuch nach dem nächsten gemacht, reduziert man natürlich und versucht, das Ganze qualitativ anzugehen und effizienter zu gestalten. Und ich weiß ganz genau, wenn ich ins Training gehe, was ansteht, was ich brauche, wie viel Training ich sozusagen brauche, wann ich einsteige mit meinen Übungen, wann ich zum Wettkampf genau wirklich topfit bin, weil das Niveau oben kann man halt auch nicht über Monate hinweg halten. Also das ist dann schon so eine Kurve, die man macht. Man steigt ins Aufbautraining ein und dann ja, weiß ich einfach, wie viele Wochen es noch zum Wettkampf sind, wie weit stehe ich, wo muss ich noch hin, und ich glaube, die Erfahrung bringt natürlich einem Älteren schon mehr, aber der Körper wird natürlich nicht jünger. Das muss man natürlich auch berücksichtigen.
Ja, über Training und überhaupt, wie das Ganze so funktioniert, dein Tagesablauf, wenn wir gleich nach der Musik sprechen. Was ich auch noch fragen wollte, hast du geplant, noch ein paar Jährchen zu machen, oder lässt du das ganz offen, oder hast du da irgendwie dir auch irgendwo einen Endtermin gesetzt, vielleicht die nächsten Olympischen Spiele? Irgendwie
also
sowas,
einen Endtermin habe ich mir jetzt nicht gesetzt. Ja. Ich habe gelernt, auch aus meinen Erfahrungen von den letzten Jahren, dass ich kleine Stücke gehe oder halt nicht so weit in die Zukunft vorausschaue. Ich turne so lange, wie es mir Spaß macht, weil die Leidenschaft muss immer an erster Stelle stehen und dann kommt alles andere. Klar, spielen für mich der Erfolg schon auch eine große Rolle, aber ich habe mir jetzt kein Limit gesetzt, bis zu dem Datum turne ich und dann höre ich auf. Ich glaube, das wird sich dann zeigen, wie lange ich versuche, und es ist natürlich mein Wunsch, noch so lange wie möglich zu turnen, weil es einfach meine große Leidenschaft und mein Leben sozusagen erfüllt, aber wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann ist es halt so.
Ja. Muss man sehen, vielleicht klappt es ja nochmal mit Olympischen Spielen, nochmal mit, dann, wenn es nächstes Jahr stattfinden sollte, einigen Jahren Differenz, wäre nochmal ein schönes Ziel auf jeden Fall. Aber ich denke, wir spielen zwischendrin mal Musik. Ich habe mitgebracht drinlegen Michael Garrison, und der Titel heißt Departure. Wir sind zurück in 3,5 Minuten hier bei der Plattform mit Janine Berger und dem Thema Turnen. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über Turnen. Und mein Studiogast ist Janine Berger, Ulmer Turnerin. Ja, Weltklasse-Turnerin. Und wir haben schon gerade über Janine und auch über das Turnen, ihren Weg eigentlich zu Olympia gesprochen und auch darüber, dass man eben sehr, sehr viel und sehr intensiv trainieren muss. Janine, dann sprechen wir einfach auch mal, wieso eigentlich dein Tagesablauf aussieht. Du trainierst ja, glaube ich, täglich oder fast täglich. Wie geht das? Also wer macht dir deinen Trainingsplan? Machst du den selber? Wie lange musst du täglich trainieren? Ist das jeden Tag das gleiche oder abwechselnd? Erzähl uns einfach ein bisschen, wieso ja einfach der Tag bei dir aussieht, damit die Hörer da mal ein bisschen einen Eindruck bekommen.
Ja, also sagen wir mal, früher war es schon so, dass man, als ich noch in der Schule war, bin ich morgens vor der Schule schon ins Training gegangen. Dann hatte man Schule, dann hatte man wieder Training. Also es war so, dass man eigentlich circa 2x3 Stunden am Tag trainiert hat, dass man so circa auf 6 Stunden gekommen ist. Jetzt mittlerweile, wie ich ja vorher schon gesagt habe, trainiert man einfach ein bisschen effizienter, weil das nicht mehr der Körper hergibt, und es wird halt auch nichts bringen, wenn ich mich da kaputt trainieren würde, in Anführungszeichen, und dann keinen Wettkampf mehr turnen kann. Ja, ich muss sagen, ich gehe jetzt jeden Tag auf jeden Fall in die Halle, klar, aber ich setze mir jetzt kein Ziel, dass ich 3 Stunden trainieren muss. Also wenn ich meinen Plan fertig habe, den ich hauptsächlich mit meinem Trainer, aber schon auch ich selber, also ich habe da schon großes Mitspracherecht, aufgrund der Erfahrung einfach weiß ich, wie gesagt, wie viel Versuche ich brauche, was vielleicht zu viel ist oder zu wenig ist, aber anders als früher gehe ich halt jetzt auch ziemlich oft noch in den Kraftraum, also mache dort einfach spezifisches Krafttraining, gerade um die Schnellkraft nochmal zu verbessern. Da ist einfach die Belastung nicht ganz so stark, wie wenn man jetzt wirklich 2x am Tag immer am Sprung trainieren wird und dort mehr oder weniger seinen Körper einfach kaputt macht, sage ich mal, bringt mir das mehr, wenn ich dort einfach sportartspezifisch und krafttechnisch weiß, wie ich mich da aufbauen muss und wie viel Konditionstraining ich mache. Also das ist eigentlich so ein Abwechseln, so eine Abwechslung aus Hallentraining und Krafttraining im Kraftraum.
Muss man sonst noch parallel irgendwie Leichtathletik im Sinne von schnell Bewegung und Springen irgendwo machen, oder ist es dann wirklich Krafttraining und dann eben das Turnerische, oder musst du nebenbei auch noch irgendwelche anderen Sportarten, oder machst du noch andere Sportarten, die in irgendeiner Weise begleitend irgendwie zur Fitness
beitragen? Also ich mache natürlich noch andere Sportarten, ich fahre gern Ski, aber das ist jetzt natürlich nicht in Abhängigkeit oder bringt mir jetzt nichts für meine Sportart. Ich versuche da natürlich gezielt für Sprung, wo man jetzt schon anders wie am Balken, einfach Balken braucht man mehr Beweglichkeit zum Beispiel, wie jetzt am Sprung braucht man einfach dieses Schnellkraft und Explosive, vor allem wenn man da wirklich explosiv sein muss, und je schneller man einfach ist, desto besser wird der Sprung im Endeffekt. Und da versuche ich dann wirklich gezielt zusammen mit meinen Ärzten, Physios, ja, mein Maximum, sage ich mal, rauszuholen und gleichzeitig aber zu schauen, dass ich nicht ins Übertraining komme. Ich glaube, das ist einfach die Kunst, was auch bei vielen noch nicht so an erster Stelle steht, gerade im Turnen, dass man einfach wirklich schaut, anders als früher, es ist halt einfach ein Sport, der aus dem Osten kommt, sage ich jetzt mal, und da sind die Methoden oder sagen wir mal die Trainingsmethoden einfach noch ein bisschen härter und das merkt man einfach. Also Turnen ist wirklich ein harter Sport, aber ich glaube, es muss dieses Umdenken erfolgen, dass es auch nichts bringt, wenn man sich jetzt komplett ins Übertraining begibt, weil das ist dann letztendlich eher, ja, kontraproduktiv, als dass es mich voranbringt.
Das wäre auch nicht gerade so ein Punkt, wenn man zu viel trainiert. Ich meine, du springst ja oft, du kommst ja oft auf in Bezug auf Muskulatur und einfach auch für den Körper. Da gibt es ja irgendwo auch ein Limit, im Sinne von, dass man verletzungsanfälliger wird. Das heißt, dass wenn man es übertreibt, ja, oder Verschleiß irgendwie sich einstellt und dann ab einer gewissen Zeit sich nicht mehr wie ganz, ganz viele Spitzensportler nachher einfach zu spüren bekommt, dass der Körper dann nicht mehr mitmacht. Also da gibt es das Optimum zu finden. Und du hast wohl auch die Effizienz betont, effizient und gut zu trainieren, so dass man nicht zu viel, aber nicht zu wenig macht, da also die Linie.
Ja, zu genau, treffen. Einfach das Gleichgewicht. Ich glaube, ich habe es einfach auch schon aus eigener Erfahrung gelernt, weil ich ja doch schon einige Rückschläge in meiner Karriere in Kauf nehmen musste. Mhm. Also bis 2012 lief eigentlich, sagen wir mal, alles mehr oder weniger in Ordnung. Klar, ich hatte hin und wieder Verletzungen, das gehört im Leistungssport halt einfach dazu. Also es wird keiner irgendwie durchmarschieren ohne Probleme und keine Rückschläge verkraften müssen. Also das ist, glaube ich, gerade im Leistungssport lernt man einfach mit Rückschlägen und Niederlagen umzugehen. Und ich habe mir damals 2014 mein Kreuzband gerissen, mein Innen- und Außenmeniskus, mein Innenband, also sagen wir mal alles außer das Außenband. Das ist, glaube ich, einfacher zu beschreiben. Das war natürlich ein krasser Rückschlag, weil das schon eine Verletzung ist, die jetzt nicht innerhalb von 2-3 Monaten wieder auskuriert. Und ich wusste, es war kurz vor der WM damals. Das ist natürlich schon wirklich bitter. Also dann hatte man schon das Gefühl, als ob der Boden jetzt unter den Füßen weggezogen wird. Aber nichtdestotrotz stand für mich eigentlich sofort fest, dass ich wieder zurückkommen werde. Ich glaube, das hat jeder Sportler in sich, wenn man Verletzungen hat, dass man das Ziel hat, wieder stärker zurückzukommen, als man vorher war. Ich habe dann auch eine wirklich krasse Reha gemacht. Also es gehört da schon einiges dazu. Es ist nicht so, viele kommen zu mir und sagen, ja gut, jetzt hast du endlich mal Zeit für Freunde, für Familie, Hobbys etc. Im Gegenteil, ich war nach der OP, nach meiner Kreuzband-OP 2 Tage später wieder in der Halle. Oh. Ich bin direkt am gleichen Tag geht die Physio schon mehr oder weniger oder am Tag darauf geht die Physio los. Da gehört wirklich einiges dazu. Das ist dann nicht so, dass man sich jetzt ausruht und ein halbes Jahr wartet, bis man wieder fit wird. Und viele sagen dann ja so, ja, ihr als Sportler seid eh wieder schnell fit. Ja, wir sind halt schnell wieder fit, weil wir auch, wie gesagt, ich war bis zu 5 Stunden dann, was ich nicht mehr in der Halle war, in meiner Reha, habe dort Physio gemacht, habe dort mein Aufbauprogramm gemacht. Man muss wieder einsteigen, aber das ist auch wieder ein enges Zusammenspiel mit den Ärzten, die gehören natürlich dazu. Also es muss hat mich ein Arzt operiert, der natürlich optimal war, weil ich gesagt habe, ich möchte wieder angreifen, aber der Arzt und die Physio allein reicht halt nicht aus. Man muss da schon selber einiges investieren und das ist halt schon hart. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall härter als das normale Training und kostet auch doppelt so viel Zeitaufwand. Also das darf man wirklich nicht vergessen. Und dann war ich auch wieder fit. Und leider hatte ich mir dann meinen Meniskus erneut gerissen. Das war dann vor den Olympischen Spielen 2016. Also ich stand dann wieder auf Wettkampfniveau, sogar auch am Sprung. Man muss das ja erstmal aus dem Kopf wieder rausbekommen. Es ist beim Sprung passiert. Es ist ja nicht nur die physische Stärke, die man dann haben muss, sondern auch psychisch muss man da wirklich top drauf sein. Also da darf man nicht ein bisschen zweifeln. Und das war schon auch schwierig, das wieder so Stück für Stück aus dem Kopf rauszubekommen. Und dann, als natürlich mein Meniskus wieder gerissen ist, vor den Olympischen Spielen 2016, war das schon, da wusste ich, bin ich schon in ein Loch gefallen. Da würde ich lügen, wenn ich sage, das hat mir nichts ausgemacht. Es gab wirklich eine Phase, wo ich dann einfach nicht mehr wusste, wie es jetzt weitergeht, weil man in all den Jahren einfach mit dem Turnen aufgestanden ist und abends ins Bett gegangen, immer mit dem einen Ziel. Und das Ziel ist jetzt halt einfach von 0, was weiß ich, wie viele Sekunden zerplatzt und der Traum ist dann weg auf einmal. Und da war es dann schon schwierig, so wieder Stück für Stück aus diesem Loch rauszukommen, wieder den Sinn vor allem zu finden im Leben. Das hört sich jetzt vielleicht schwierig an oder krass, aber in der Zeit hatte ich einfach keinen Sinn mehr gefunden in meinem Leben. Und das war schon hart, weil man war gerade 18 und man hat auf einmal keine Motivation mehr. Also ich war froh, wenn der Tag so schnell wie es geht wieder vorbeigegangen ist. Hatte mit dem Sport, also mit dem Turnen, ich war über ein Dreivierteljahr aus der Halle raus. Ich habe auch gesagt, ich werde nie wieder einen Wettkampf turnen. Das hat sich für mich erledigt. Ich will gar nichts mehr mit dem Sport zu tun haben. Und das hat mir irgendwie enorm viel Angst gemacht, weil ich einfach die Werte, die ich auch mir erarbeitet hatte, gerade Disziplin, Motivation, die waren auf einmal alle weg. Und dann kennt man sich selber nicht mehr. Und das finde ich so, das fand ich damals richtig krass. Und ich habe aber gelernt, also ich glaube, der Weg wieder zurück in die Halle lag einfach daran, dass ich gelernt habe, dass ich Janine die Turnerin bin und nicht die Turnerin Janine. Also dass ich zuerst der Mensch bin, der turnt, aber nicht nur als Turnerin identifiziert wird und definiert wird. Und das wurde ich natürlich von außen, weil das heißt immer, oh, das ist die Turnerin. Und ich selber habe mich auch nach und nach halt immer nur durch Erfolg definiert. Und das ist ja im Prinzip nicht verkehrt. Also Erfolg ist ja was Positives. Aber wenn man sich halt selber nur noch akzeptiert, wenn man erfolgreich ist und sich auch selber nur so wahrnimmt, dann wird es irgendwann schwierig, wenn der Erfolg wegbleibt. Und wenn es vor allem, man merkt, jetzt ist man halt in einem Rückschlag und kommt nicht mehr so einfach raus. Und dann habe ich eben mit meinem Studium begonnen, habe da wie gesagt keinen Kontakt zum Turnen gehabt, nicht weil ich negative Erinnerungen hatte, sondern weil ich einfach wusste, wenn ich in die Halle gehe, da sind viel zu viel positive Erinnerungen, die jetzt halt nicht mehr kommen. Und das war so irgendwie, da wollte ich es einfach wegschieben und gar nichts mehr, auch mit den Mädels dort. Ich hatte ja meinen kompletten Freundeskreis im Turnen und da wollte ich auf einmal gar nichts mehr damit zu tun haben. Und als ich dann eben studiert habe und gemerkt habe, das Leben so Stück für Stück, das Leben bietet mehr als nur der Sport, in Anführungszeichen. Ich habe was, wo ich ausgeglichen bin, wo ich mich reinhängen kann, wo ich einfach auch Spaß drin gefunden habe, habe ich ja doch durch einen Dozenten, dem ich auch bis heute wirklich dankbar bin, wieder zurück in die Halle gefunden. Das war dann wirklich so, dass ich ja doch wieder die neue Alte geworden bin. Ich hatte wieder Ehrgeiz, ich hatte Motivation, all die Werte, die ich mir früher aufgebaut habe, die ich so von mir kenne, habe ich wiedergefunden. Mein Umfeld hat mich wieder so wahrgenommen, wie ich eigentlich bin und ich dachte immer, das wäre auf einmal weg gewesen. Und dann hat mein Dozent zu mir gesagt, geh doch einfach mal wieder in die Halle. Ich merke ja, dich lässt es doch nicht irgendwie los, also du kannst doch nicht so einfach abschließen. Dann bin ich irgendwann wieder in die Halle gegangen. Es war, glaube ich, ein Dreivierteljahr später, so circa. Alle waren irgendwie ein bisschen baff, dass ich auf einmal wieder da stand und gesagt habe, so, jetzt geht's wieder los. Ich habe gemerkt ziemlich schnell, dass die ganzen Abläufe, wie wir vorher gesprochen haben, sich schon so automatisiert haben, dass ich eigentlich nur noch meinen Körper konditionell auf den Stand bringen musste. Und ich habe gemerkt, es läuft. Also es ist nicht weg. Was man einmal lernt, wie Fahrradfahren, ist einfach in einem drin. Klar, die körperlichen Voraussetzungen müssen stimmen. Ich bin natürlich auch gewachsen und musste mich da auch anpassen. Aber ich habe Stück für Stück einfach gemerkt, es läuft. Und dann jeder, der mich kennt, weiß, dass ich dann nicht einfach nur so aus Hobby in die Halle gehe, sondern auch sofort wieder Wettkämpfe in Aussicht hatte. Ich habe dann eben nur damals am Barren wieder angefangen, weil es einfach hieß, Sprung ist fast nicht mehr machbar und da mache ich einfach, also es, die Ärzte also
die
haben
Verletzung
mir gesagt,
ist beim Sprung passiert, muss
genau,
man
genau, und
sagen.
Am Sprung braucht man natürlich enorm die Beinmuskulatur und das Knie und da haben einfach meine Ärzte gesagt, das ist einfach nicht mehr machbar. Dann habe ich meinen ersten Wettkampf geturnt und habe gemerkt, oh, es läuft ja, das Gefühl ist wieder da. Also ich werde auch nie meinen ersten Wettkampf nach der Zeit vergessen. Den fand ich sogar genauso emotional eigentlich wie bei den Olympischen Spielen. Weil wenn man sich ein Jahr zurückversetzt und gesagt hat, ich werde nie wieder diesen Sport ausüben und das ist einfach für mich abgeschlossen und dann ein Jahr später eigentlich so wieder zu seiner Leidenschaft gefunden hat, dann war mir das viel, viel mehr wert als irgendeine Medaille oder irgendein Erfolg sozusagen. Und dann haben wir uns ja Stück für Stück einfach wieder zurückgekämpft. Ich habe dann an deutschen Meisterschaften wieder teilgenommen und es war einfach wieder ein schönes Gefühl und ich bin da ganz anders rangegangen, weil ich turne viel bewusster jetzt momentan oder was heißt momentan, sondern nach der Phase, nach den vielen Rückschlägen, weil man einfach weiß, es ist nicht mehr selbstverständlich. Früher war einfach jeder Wettkampf für mich so völlig normal. Man hat es einfach nicht mehr so zu schätzen gewusst. Und jetzt muss ich sagen, genieße ich jeden Wettkampf. Und tatsächlich konnte ich dann auch wieder meinen ersten Sprung Turnen im Wettkampf, was eigentlich niemand für möglich gehalten hat. Ich muss dazu sagen, ich habe mir 2019 nochmal meinen Meniskus gerissen.
Ach, oje. Nee.
Aber der Rückschlag war gar nicht so stark. Also natürlich war es wieder blöd gelaufen, weil ich kurz davor eigentlich 3 Monate später die Universiade hatte. Also es war auch ein enorm schöner Wettkampf. Aber die Ärzte haben gemeint, dass es machbar ist, in 3 Monaten wieder fit zu werden, auch am Sprung, weil ich gesagt habe, ich will nicht nur Barren turnen. Ich habe mich jetzt so weit wieder hingearbeitet, dass ich eigentlich auch am Sprung antreten möchte. Und die Operation ist dann auch gut verlaufen. Diesmal hat man einen anderen Genesungsweg einfach gewählt, weil man gemerkt hat, okay, der hat jetzt 2-mal oder 3-mal nicht gehalten. Jetzt versuchen wir mal einen anderen Weg. Und ich habe auch mein Knie komplett anders aufgebaut. Also es war wirklich eine komplette 180-Grad-Drehung, weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich wirklich, jetzt ist die letzte Chance, ich versuche nochmal mein Knie so hinzubekommen, dass es so stabil ist, dass ich hinten am Sprung stehe und mir überhaupt keine Gedanken mache, dass da was passieren kann, weil wenn man einfach schon 4-mal auf die Nase gefallen ist, in Anführungszeichen, und weiß, das Knie hat nicht gehalten, dann darf das jetzt nicht mehr passieren. Und ich muss sagen, es fühlt sich jetzt sicherer an. Also ich habe überhaupt keine Angst. Das darf man auch nicht haben, weil wenn man irgendwie Angst hat, dann passiert es erst recht. Mhm. Und ich konnte dann auch 3 Monate später wieder in Neapel am Barren starten, bin dort Vierter wieder geworden. Also ich glaube, ich habe irgendwie den Drang, Vierter zu werden. Keine Ahnung warum. Und 2 Wochen später bei den deutschen Meisterschaften bin ich auch wieder 2-mal Vierter am Barren und am Sprung sogar geworden. Aber der Sprung, also es war einfach wieder emotional und für mich einfach fast unmöglich, wieder in dem Finale zu stehen, meine 2 Sprünge zu turnen und einfach meiner Leidenschaft nachzugehen. Und ja, das ist, finde ich, bis heute viel, viel mehr wert als irgendeine Medaille.
Mhm. Ulm ist, glaube ich, im Turnsport mittlerweile schon auch irgendwo ein anerkannter Stützpunkt, glaube ich, oder? Also ich meine, ihr spielt turnt in der Bundesliga. Es gibt einige neben dir auch, die inzwischen schon eine gute Klasse erreicht haben. Also Ulm hat schon ein Renommee im Turnen mittlerweile, oder?
Ja, also wir haben eine erste Bundesliga, sind da auch letztes Jahr Dritter geworden, dritter Mannschaftsmeister. Das war eigentlich der größte Erfolg, den wir bisher hatten. Vom Nachwuchs ist es natürlich immer jetzt in der heutigen Zeit, glaube ich, schwieriger, weil es einfach, ja, nicht jeder möchte täglich bis zu 5-6 Stunden trainieren. Ich glaube, da wird es dann irgendwann dünner, aber es ist eine wunderschöne Sportart. Man lernt von klein auf wirklich mit seinem Körper umzugehen und ich glaube, es gibt keine bessere Sportart wie das Turnen, wo man so ein gutes Körpergefühl entwickelt und man lernt Koordination von klein auf, man weiß, wie man mit seinem Körper umgeht und das ist auch Voraussetzung für viele andere Sportarten. Ob das jetzt, wie gesagt, das Leistungsturnen sein muss, kann jeder für sich selber entscheiden, da gehört schon mehr dazu, aber ich finde, Kinderturnen oder allgemein, man kann das Ganze ja auch auf Hobbybasis machen, also man muss das ja nicht mit Top-Leistungen als Ziel haben, sondern einfach Spaß zu haben, seinen Körper gesund zu trainieren und einfach, ja, turnen zu können.
Habt ihr Nachwuchssorgen dann, weil du das so gesagt hast, dass nicht mehr ganz so viele Leute sich auch vielleicht dieser stressigen und des Trainings irgendwann dann bereit erklären, das zu machen oder das machen wollen? Habt ihr auch Nachwuchssorgen dann im Sport oder kommen schon noch genügend junge Sportler auch nach?
Ja, also wir haben natürlich schon Nachwuchssportler, wobei das wie weit dann derjenige gehen wird, kann sich erst später rauskristallisieren, weil man sieht natürlich von klein auf schon, ob derjenige Talent hat, ob das was werden kann. Aber ich sag mal, wenn es von 50 vielleicht einer schafft, dann ist es schon ein Riesenerfolg.
Aber du motivierst bestimmt auch die jungen Leute. Ich meine, wenn jemand dran steht, der schon vor Jahren in der Weltspitze war und auch schon erzählen kann und der viel erlebt hat, ich meine, das ist ja wahrscheinlich schon auch, dass die anderen dann mitziehen und vielleicht auch von dir ganz stark profitieren können, nehme ich mal an, oder?
Ja, also ich versuche natürlich zu motivieren und für den Sport zu begeistern. Das ist, glaube ich, meine Art einfach. Ich gebe auch gern Tipps. Ich bin über jeden Fan, über jede Nachricht, über jeden Autogrammwunsch wirklich dankbar und freue mich da immer wieder, wenn ich Nachrichten bekomme, wie dass ich das große Vorbild bin und schön, dass ich durch mich wieder der Gegenüber wieder positive Energie gefunden hat, Motivation gefunden hat, gemerkt hat, dass er auch ja Rückschläge hat und dass es einfach normal ist, menschlich ist und authentisch, weil niemand marschiert einfach durch. Das sieht man vielleicht von außen nicht. Klar, man sieht immer nur der Erste oder der Weltmeister, der Olympiasieger, den sieht man so gebacken oder halt fertig präsentiert, aber was da dahinter steht, es wird oftmals vergessen und ich versuche da schon einfach auch Einblicke zu geben, dass ich, dass es alles menschlich ist, dass ich auch nur so wie jeder andere da draußen bin, nur halt vielleicht ein bisschen mehr Ehrgeiz und Motivation habe und ja, dann hoffe ich, dass ich da doch einige motivieren kann.
Wir motivieren, würde ich sagen, unsere Hörer nochmal mit einem Musikstück zwischendrin. Self-Extraction von den Sparks spielen wir und dann sind wir auch wieder zurück in 3 Minuten 42 hier bei Radio Free FM in der Plattform. Wir sprechen in der Plattform heute über Turnen und mein Studiogast ist Janine Berger, Ulmer Sportlerin, ja, eine der weltbesten Turnerinnen, Teilnehmerin oder an den Olympischen Spielen 2012, da hatten wir schon drüber gesprochen. Wir haben über Trainingsalltag gesprochen und einiges mehr. Janine, bevor wir weitersprechen, denke ich, geben wir auch mal deine Social-Media-Kanäle oder deine verschiedenen, ja, wenn man dich, wo man Website einfach mal an, weil ich weiß, du bist ja auf Social Media sehr, sehr präsent und bietest dort auch sehr, sehr viel Informationen, auch für die, sag mal, für die Gelegenheitssportler, wie man sich fit hält und. Deshalb würde ich sagen, gib einfach mal kurz Info, wo man dich findet überall.
Also zum einen betreibe ich Instagram ganz, sage ich mal, ganz stark. Dort findet man mich eigentlich unter meinem Namen, Janine Berger 96. Auf meiner Webseite auch logischerweise mein Name, janineberger.com. Ich versuche einfach den Leuten und den Menschen da draußen zu zeigen, wie erstens wie der Sport funktioniert, einfach Einblicke in die Sportart zu geben, weil gerade die sozialen Medien bieten da enorme Reichweite und enormes Potenzial, wo ich einfach zeigen kann, es gibt das Turnen, es ist nicht nur Glitzer und Flickflacks, die vielleicht einfach aussehen, sondern wir versuchen die natürlich, die Kunst ist es, das Ganze einfach zu zeigen, aber was dahinter steckt, versuche ich den Menschen zu zeigen, allerdings merke ich auch, dass das Interesse an der Gesundheit immer mehr da ist. Wie kann man denn sich gesund fit halten? Wie kann man zum Beispiel Verletzungen vorbeugen? Es gibt sehr viele Menschen, die mir folgen aufgrund meines Knies, die selber irgendwie Probleme haben, die mir schreiben und ich auch schon einigen damit geholfen haben, was sie damit machen können. Ja, ich zeige einfach so vielseitig, wie es geht. Gerade die turnspezifische Zielgruppe mit Tipps, wie man jetzt doch vielleicht einen richtigen Flickflack kann, wie man ein Salto lernt, wie man eine Kippe schafft. Aber ich versuche auch...
Eine Kippe?
Eine Kippe, ja.
Ja, was ist eine Kippe?
Eine Kippe ist am Barren sozusagen, ich glaube, diejenigen, die Sport studiert haben, die mussten das bei der Aufnahmeprüfung machen. Das weiß ich nämlich, das haben ja auch schon einige geschrieben. Ja. Das ist eigentlich so ein Muscle Up, sagt man es jetzt in der modernen Sprache, nur mit mehr Technik und am Barren einfach so ein Kipp-Aufstoß nennt sich das genau. Und dann versuche ich aber auch, gerade aus was kann ich den Menschen vom Leistungssport mitgeben, von meiner Erfahrung, ernährungstechnisch, trainingstechnisch, gerade auch nicht nur für Turner, also im Gegenteil. Und es macht mir enorm viel Spaß und ich gebe auch ganz gern Vorträge, einfach um zu zeigen, dass das Leben halt nicht einfach nur positiv verläuft, sondern wie man mit Rückschlägen umgehen kann, wie man fokussiert arbeiten kann, wie man mental stark wird. Also all die Dinge habe ich, glaube ich, oder bin ich mir sicher, dass ich die durch die Erfahrung in der Praxis mehr erlebt hat als vielleicht jemand anderes. Und das versuche ich in der Theorie einfach mitzugeben. Und mir machen Vorträge enorm viel Spaß und ich rede gern. Interviews machen mir enorm viel Spaß und da versuche ich halt den Menschen Mehrwert zu geben, genau.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, auch viele Menschen interessiert und mich auch interessiert in Bezug auf den Hochleistungssport, Ernährung. Musst du jetzt auch speziell irgendwo was berücksichtigen oder darfst du bestimmte Dinge, hast du jetzt nicht dick, wirst zum Beispiel irgendwie oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was weglassen oder bestimmte Sachen stärker irgendwie fokussieren, also ganz gesund essen, sehr betont essen irgendwie. Wie
also
ist das bei dir?
Gewicht spielt natürlich im Turnen schon eine Rolle, weil es wirken einfach so viele Kräfte. Also ich habe vor kurzem gesehen, dass bis zu, ich glaube, 10 G wirken können bei einer Landung. Das
wow,
ist schon
das ist
enorm viel. Also gerade auch bei den Männern, glaube ich, ist sogar noch ein bisschen mehr, wenn die da am Reck
rumwirbeln. Ja, 10 G. Wow, ja, also ja. Nur mal im Vergleichswert im Auto, Maximalbeschleunigung sind 2G und ich weiß, Automobilrennfahrer, hat Mario Engel mir erzählt, seine Zeit sind 5G in der Formel 1, 6G, 10G, das ist ja gigantisch.
Ja, also ich meine, ich hatte vor kurzem meine Trainerlizenz gemacht und da haben wir das besprochen. Also es war schon enorm krass, wo man dann jetzt erstmal merkt, okay, da muss der Körper schon einiges aushalten und je mehr Kilos da natürlich draufkommen, desto gefährlicher und desto mehr muss man halt auch tragen können. Klar, für die Knochen, Gelenke ist es dann alles, ich merke am Barren zum Beispiel ganz krass, weil man da doch seinen ganzen Körper stemmen muss und halten muss. Da merke ich sofort, ob ich jetzt ein halbes Kilo mehr habe oder ein Kilo. Und ich verzichte auf nichts, weil ich persönlich habe für mich rausgefunden, dass Verzicht eher kontraproduktiv ist, wenn man immer so das Gefühl hat, man will, aber man darf nicht, sondern in Maßen statt Massen. Also wenn ich jetzt mal irgendwie in der Stadt bin und Lust auf ein Eis habe, dann gönne ich mir ein Eis. Es wäre verkehrt, wenn man sich, wie gesagt, das verbietet und sagt, nee, das darf ich jetzt nicht essen. Und wenn man das aber in Maßen hält, dann hat man da, glaube ich, kein Problem und sich einfach nicht zu sehr den Druck selber macht, weil das natürlich auch von der Psyche abhängen kann. Das hätte ich auch nie gedacht, dass die Psyche da so ein großen Einfluss nehmen kann, weil ich eigentlich eher so der nüchterne und realistische Typ bin, wo sagt, naja, das kann ja jetzt doch nicht viel ausmachen, aber das macht schon einiges aus und wenn man sich da nicht so viel Druck macht und einfach ja, bewusst an sich ernährt, man weiß natürlich, welche Kohlenhydrate gut sind, welche eher schlecht sind, also wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag zu McDonald's gehen würde, dann wird es natürlich schwierig oder Fastfood essen wird, weil das jetzt auch nicht nur vom Gewicht abhängig ist, sondern die Leistung, die man ja bringen muss. Also man muss ja wirklich jeden Tag Top-Leistungen bringen und da wird es gar nicht anders funktionieren. Das wäre wie wenn man ein Auto, was enorme Leistung bringen muss, mit schlechten Benzin tanken wird. Dann wird es auch vielleicht kurzfristig funktionieren, aber auf Langzeit ist der Motor kaputt.
Janine, Corona hat wahrscheinlich auch bei euch sowohl Liga als auch Training stark beeinflusst. Wie ist jetzt im Augenblick die Situation? Also ich weiß von Instagram, ihr könnt zumindest in der Halle wieder trainieren, musstet auch einige Zeit aussetzen. Wie weit sind jetzt eure sportlichen Aktivitäten möglich oder nicht möglich? Also klar, Olympia ist sowieso verschoben worden, anderes auch. Wie hat Corona euch getroffen und wie konntet ihr auch dann vielleicht offline, und ich meine, E-Sport, wie es heute gibt, das nützt wahrscheinlich für Training wenig. Also wie konntest du dich dann in der Zeit irgendwie fit halten oder was hast du dann gemacht?
Also es war schon krass, weil ich weiß noch, dass ich war da eigentlich im Training recht fit. Wir hatten eine Woche vorher unsere Ligasaison, die gestartet ist und dann hieß es ja, die Halle muss schließen. Und ich so, wie, die Halle muss schließen? Das funktioniert nicht. Wir haben im ganzen Jahr, wenn es hochkommt, 1 bis 2 Wochen Ferien und merken, also wenn man 2 Wochen Ferien hat, dann sagt man, braucht man circa 4 Wochen, um diesen Stand wieder wieder auf den Stand wie vor den Ferien zu kommen. Und doch, es war dann halt so, die Halle hat geschlossen. Ich glaube, das können alle nachvollziehen, wie das bestimmt sein muss für einen Sportler, wobei das ja noch, sagen wir mal, kleinere Auswirkungen hatte. Aber man stand dann natürlich schon da und wusste jetzt nicht, wie lang die Halle geschlossen ist. Ich habe mich daheim ganz gut fit halten können, gerade was Kondition angeht, kann man ja daheim gut trainieren. Allerdings ist es jetzt nicht so wie ein Läufer oder ein Radfahrer, der kann rausgehen und sagen, er läuft halt dann statt auf der Tatanbahn im Wald irgendwie, sondern es funktioniert halt nicht mal schnell einen Barren oder einen Sprung mit 25 Meter Anlauf daheim irgendwie aufzubauen. Aber ja, man hat sich dann einfach körperlich fit gehalten, dass man weiß, wenn die Halle wieder geöffnet ist, dass man da nicht bei Null anfangen muss. Wir konnten glücklicherweise, Anfang Mitte April wieder in die Halle. Also wir hatten insgesamt 7 Wochen die Halle zu. Ist natürlich schon krass, aber es gab schon auch Sportler, die jetzt nicht auf dem Niveau sind, wo länger nicht trainieren konnten. Aber wir hatten eigentlich das Glück, dass wir unter wirklich strengen Regeln wieder in die Halle konnten als Leistungssportler. Und das war dann schon eine Erleichterung, wieder mal zu wissen, okay, das Training geht jetzt los. Allerdings muss ich sagen, war man deutlich... Der Trainingsrückstand war schon deutlich hoch bei allen, weil 7 Wochen einfach, das konnte man sich vor Corona, konnte ich mir nie vorstellen, 7 Wochen mal nicht in die Halle zu gehen und dort und dann wieder den Leistungsstand aufzubauen. Also ich bin jetzt noch dabei, meinen Leistungsstand so zu stabilisieren, dass er wie vor Corona war. Aber das Gute ist, dass alle Sportler im gleichen Boot eigentlich sitzen. Also man wusste, okay, nicht nur ich hatte 7 Wochen die Halle zu, sondern auch alle. Dementsprechend müssen alle da durch und ich glaube, das hat die Sache dann ein bisschen erträglicher gemacht. Aber es war natürlich schwer, sich zu motivieren, weil ich, also jetzt zum Beispiel, ich finde, Motivation hängt enorm viel ab von Zielen, die man hat. Und man hat natürlich keine Ziele gehabt, wenn man nicht gesehen hat, wann können Wettkämpfe wieder stattfinden. Und dann sich wirklich täglich auf Höchstleistungen zu trimmen, ohne irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben, ist schon schwer. Und das sagt jetzt im Nachhinein oder momentan, das sagen sehr, sehr viele Sportler, die auch merken, sie brauchen wieder Ziele, um wirklich volle Motivation zu bringen.
Du hast nur die eine Halle, es gab jetzt nicht irgendwie eine Ausweich, oder du bist normalerweise in einer Halle, wo du trainierst. Es gibt nicht zwei oder drei Hallen und verschiedene Standorte, oder du bist genau immer in der gleichen Trainingshalle.
Ja, wir haben zwei Turnhallen. Das war jetzt, also vor Corona war es immer ein bisschen negativ gesehen, weil wir unseren Sprunganlauf direkt durch die Halle, durch den Untergang so planen mussten. Aber jetzt mit Corona hatten wir dann zwei Hallen. Das heißt, es durften dann doch wieder ein paar mehr Sportler rein, weil es nicht als eine komplette Halle gesehen wurde, was dann für uns wieder der Vorteil war. Aber nein, ich trainiere, wie gesagt, in den beiden Turnhallen und in dem Kraftraum, und dort mache ich da einfach mein Programm.
Mhm. Ah ja. Mhm. Wettbewerbe, du bist auch relativ viel ja gereist oder zu vielen Wettbewerben dann unterwegs gewesen. Ich glaube, die sind wahrscheinlich jetzt ja alle ausgesetzt. Oder gibt es irgendwo aktuell irgendwelche, perspektivisch irgendwelche Wettbewerbe, wo ihr teilnehmen könnt oder wo du auch hintrainieren kannst, dass du weißt, in 3 Wochen, 4 Wochen ist eine deutsche Meisterschaft oder irgendwie was Ähnliches? Oder ist momentan auch alles bei euch im Sport auf Hold on Hold gesetzt, oder wie ist das?
Zum Glück finden jetzt die ganzen Wettkämpfe, die vor Corona oder während Corona nicht stattfinden konnten, jetzt in der zweiten Jahreshälfte statt, und die sind jetzt auch schon mehr oder weniger safe geplant, dass man jetzt wieder ein Ziel hat. Und ich muss sagen, ich habe schon wieder mehr Motivation, weil ich weiß, okay, in so und so vielen Wochen startet wieder unsere Ligasaison, deutsche Meisterschaften sind in Planung, also dann hat man schon wieder ein Ziel, und das merkt man im Training. Und das ist jetzt wieder der Beweis, dass man wirklich kleine Ziele braucht, um ein großes Ziel, also um die Motivation zu bekommen.
Also immerhin, man weiß, für was man trainiert, genau, und was man dann irgendwo machen kann. Gibt es dann hier irgendwo in Ulm eigentlich auch wieder irgendwelche Events oder irgendwas, wo man dich mal wieder sehen kann? Also ich weiß, Anfang des Jahres gab es immer dieses drüben Neu-Ulm, in der Mehrzweckhalle, irgendwo dieses, auch ein Turnevent, wo, ich weiß nicht, ob du da auch schon mit dabei warst, wo man immer mal wieder auch Turnen besichtigen oder mal sehen konnte oder einfach auch Turnsport. Gibt es irgendwas in Ulm auch, oder ist
also
gar nichts irgendwie?
Es gibt am Jahresende immer einen Wettkampf bei uns in Ulm, aber ja, ob der stattfindet, weil es mehr oder weniger ein Show-Wettkampf ist, wo halt von Zuschauern lebt.
Ja.
Es ist schwierig und sich auch durch Zuschauer finanziert. Und ich glaube, es ist bis Ende des Jahres schwer machbar, dass da bis zu 3.000, 4.000 Menschen kommen können. Ja, und ansonsten wird sich das halt wahrscheinlich nicht rentieren. Von daher ist momentan in der Ulmer Gegend leider kein Wettkampf geplant.
Mhm. Eigentlich hatten zu anderen Spitzensportlern auch immer so ein bisschen Kontakt, und man kriegt so ein bisschen mit, was die machen. Also es gibt ja viele, viele, die auch momentan gleiche Bedingungen haben, oder schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, man... Gerade durch die sozialen Medien bieten sich super Möglichkeiten. Man man kann jeden Tag sehen, was der andere Sportler macht. Man kann sich da gut verbinden und austauschen. Und ja, im Prinzip geht es allen genau gleich. Und deswegen macht es die Sache ein bisschen erträglicher.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend, Janine, was wir von dir jetzt so heute in der 1 Stunde erfahren haben. Wir sind tatsächlich mit unserer Plattform auch schon wieder am Ende. 16:59, 31 Sekunden. Janine, dann bleibt mir nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du heute da warst und 1 Stunde berichtet hast. Mein Name ist Michael Trost am Mikrofon, und du warst, sag mal den Namen,
Janine Berger.
Genau, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt dran. Hier bei Radio Free FM geht's um 17 Uhr weiter, und wir sagen tschüss, bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/